Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Israel bombardiert Hamas-Stellungen im Gazastreifen. Über 150 Menschen werden getötet, über 200 verletzt. Dazu auch das Gespräch mit dem Nahostkenner. Dann Pakistan gedachte der Ermordung von Benazir Bhutto. Hunderttausende nahmen an der Gedenkfeier teil. Später, wo ist die Hungerkrise geblieben? Fragen an den Landwirtschaftsexperten Hans-Rudolf Herrn. Und auf zum letzten Akkord. Ein ganz besonderer Kontrabassist verlässt die Bühne nach 600 ausverkauften Vorstellungen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und Andrea Abbühl. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Israel hat im Gazastreifen eine Reihe von Luftangriffen gegen Sicherheitseinrichtungen und Polizeiposten der Hamas-Bewegung geführt. Dabei kamen nach palästinensischen Angaben rund 200 Menschen ums Leben, über 250 wurden verletzt. Die israelische Militärführung teilte mit, bis zum späten Nachmittag seien über 100 Tonnen Bomben über dem Gazastreifen abgeworfen worden. Israel sieht in der Aktion eine Vergeltung für die Raketenangriffe auf israelisches Gebiet und droht, die Militäraktion fortzusetzen. Die israelischen Luftangriffe haben in der arabischen Welt Empörung ausgelöst. In Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon kam es zu Protestkundgebungen von Exilpalästinensern. Auch aus Frankreich kommt Kritik. Präsident Nicolas Sarkozy warf Israel unverhältnismäßige Gewalt vor. Zugleich verurteilte Sarkozy aber die Raketenangriffe militanter Palästinenser auf Israel und forderte ein Ende der Provokationen. Die USA schließlich haben Israel zur Zurückhaltung aufgerufen, aber auch die palästinensische Hamas-Bewegung scharf kritisiert. Israel müsse bei seinem Vorgehen gegen die Hamas zivile Opfer vermeiden. In Bagdad ist erneut eine Autobombe explodiert. Dabei wurden laut Angaben der Polizei mindestens 22 Menschen getötet, rund 25 weitere seien verletzt worden. Die Bombe detonierte an einer Bushaltestelle im Nordwesten der Stadt, in einem Quartier, das vor allem von Schiiten bewohnt ist. Ein Jahr nach dem tödlichen Anschlag auf die pakistanische Oppositionsführerin Benazir Bhutto sind Zehntausende Menschen an ihr Grab gereist. Aus Angst vor Terroranschlägen waren Polizei und Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Mehrere tausend Sicherheitskräfte bezogen allein rund um das Mausoleum Stellung. Die Regierung hatte den heutigen Tag zum Feiertag erklärt. Bhutto war am 27. Dezember 2007 bei einem Selbstmordanschlag während einer Wahlkampfveranstaltung getötet worden. Die Zugbegleiter in der Schweiz waren heute mit Armbinden mit der Aufschrift «Stopp Aggression» unterwegs. Damit wollten sie sich mit den Zugbegleitern solidarisieren, die Opfer von Übergriffen geworden seien, teilt der Verband der Eisenbahner mit. Und er fordert damit von der SBB die sofortige Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen. In Zügen komme es immer wieder zu Angriffen auf Zugpersonal und Mitreisende. Am Weihnachtstag war ein SBB-Zugbegleiter im St. gallischen Gossau von einem Schwarzfahrer angegriffen und dabei verletzt worden. Die in den Milchpulverskandal verwickelten chinesischen Lebensmittelkonzerne zahlen den Betroffenen eine Entschädigung. Das berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Neues China. Über die Höhe der Entschädigung ist nichts bekannt. Derweil laufen vor chinesischen Gerichten bereits Prozesse gegen mehrere Milchhändler. Die Produzenten hatten dem Milchpulver die Chemikalie Melamin beigemischt, um einen höheren Proteingehalt zu erreichen und damit höhere Qualität vorzutäuschen. Dadurch starben mindestens 6 Babys, fast 300.000 Erkrankten, zum Teil schwer. Eine renommierte Moskauer Zeitung protestiert dagegen, dass die Finanzkrise in Russland verharmlost werde. Die Zeitung «Kommersant» druckte heute auf allen 36 Seiten ausschließlich Bankrotterklärungen russischer Unternehmen und keinen einzigen redaktionellen Beitrag. Kreml-kritische Journalisten hatten immer wieder beklagt, dass die Krise in den Staatsmedien beschönigt und Druck auf Reporter ausgeübt werde. Präsident Dmitri Medvedev hatte erklärt, Journalisten seien mitverantwortlich für die Auswirkungen der Krise. Der Ansturm von Wintersportlern aus Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern Richtung Süden führte zu einem großen Verkehrsstau auf der Autobahn A2 im Baselbiet. Zeitweise war der Rückstau 25 Kilometer lang. Aus Sicherheitsgründen musste der Belchentunnel Richtung Süden immer wieder gesperrt werden. Freddy Hunkeler mit dem Neuesten vom Sport.
Am zweiten Spieltag des Spengler Cups in Davos gewann das tschechische Team Karlstadt im Nachmittagsspiel gegen Ingolstadt aus Deutschland 5:2. In der zweiten Begegnung heute Abend um 20.15 Uhr trifft der HC Davos auf das Team Kanada. Ski Alpin. Die Schweizer scheinen die auch diesmal schwierige und teilweise vereiste Weltcup-Abfahrt von Bormio im Griff zu haben. Ambrosi Hoffmann und Didier Defago belegten im Abschlusstraining die Plätze 3 und 6. Didier Güsch hatte seine Fahrt abgebrochen. Schnellster war der Österreicher Michael Walchhofer. Das Rennen wird morgen Sonntag um 11.45 Uhr gestartet. Ski Nordisch. Beim Langlauf-Weltcup Tour de Ski im deutschen Oberhof belegte der Bündner Dario Colonia im Prolog über 3,7 Kilometer in der freien Technik den zweiten Platz. Er verlor 8,2 Sekunden auf den deutschen Axel Teichmann. 17. wurde Kurdin Perl als zweiter Schweizer.
Das Wetter bis morgen Sonntagabend. Im Norden liegt unterhalb von 1000 bis 1300 Metern oft Hochnebel, welcher sich jedoch stellenweise auflöst. Außerhalb des Hochnebels ist es meist sonnig. Im Süden verdeckt zum Teil Hochnebel die Sonne. Die Temperaturen liegen im Norden mit Biese bei minus 2 Grad, im Süden bei plus 2 Grad. Am Montag liegt im Norden oft Hochnebel, in den Alpen und im Süden scheint trotz Wolken zeitweise die Sonne. Es bleibt kalt mit minus 2 Grad im Norden und plus 2 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4 und mit diesen Themen geht es hier weiter. Absehbar und doch überraschend, Israels Angriff auf den Gazastreifen, dazu auch mit Bomben auf Wählerfang. Ein Nahostkenner erklärt, wieso Israel gerade jetzt zuschlägt. Dann aus den Augen, aus dem Sinn. Die Hungerkrise haben nur wir im Westen vergessen. Die Teller der Armen sind noch immer leer. Landwirtschaftsexperte Hans-Rudolf Herrn im Echo-Gespräch. Und
wie wir es 25 Mal gespielt haben, wir haben gesagt, na, wenn das so weitergeht, werden wir auf 50 kommen.
Und es ging weiter und weiter und weiter. 600 Mal hat Hubert Grundlachner den Kontrabass auf der Bühne gegeben. Nach 26 Jahren ist jetzt Schluss. Dass Israel den Gazastreifen angreifen wird, war längst klar. Und bloß noch eine Frage der Zeit. Dass das gerade heute passiert, damit hat nun wirklich kaum jemand gerechnet. Schließlich stellte Israel der Hamas ein Ultimatum bis morgen Sonntag. Die Palästinenser wurden also von den Luftangriffen mitten im Alltag überrascht. Weit über 100 Tote und Verletzte sind die Folge. Bevor ich diese unheilvolle Entwicklung im Nahen Osten mit dem Experten Michael Lüdes anschaue, hat Clemens Wirnkotte die Übersicht über die Ereignisse im Gazastreifen.
Nahezu unablässig fuhren nach den israelischen Luftangriffen Rettungsambulanzen und private Pkw vor den Krankenhäusern in Gazastadt vor, luden Verletzte eiligst aus und auch Tote. Um 11.30 Uhr Ortszeit lenkten israelische Kampfflugzeuge rund 40 Bomben sowie Bodenluftraketen in Polizeikasernen und andere Sicherheitseinrichtungen der Hamas. Dichte Rauchwolken stiegen über Gazastadt auf. Alle ihre Sicherheitseinrichtungen seien zerstört worden, sagte später ein Sprecher des Hamas-Innenministeriums. Die Einwohner der größten Stadt im Küstenstreifen, die für heute nicht mit einem Luftangriff gerechnet hatten, sondern frühestens morgen nach Ablauf des israelischen Ultimatums, wurden aufgefordert, Blut zu spenden. Unablässig stieg die Anzahl der gemeldeten Todesopfer. Von anfangs einigen Dutzend Menschen waren die Rede, später meldeten Krankenhausmitarbeiter, es seien mindestens 145 Menschen getötet worden und weitere 315 Palästinenser teilweise schwer verletzt worden. Der Hamas-Gesundheitsminister Bassem Naim: Heute hat ein neues Verbrechen das palästinensische Volk im Gazastreifen getroffen. Dutzende von Märtyrern sind getötet worden und Verletzte wurden in die Hospitäler gebracht, viele von ihnen in einem sehr ernsten Zustand. Viele von ihnen sind Zivilisten, Kinder, Frauen, diejenigen, die sich um die angegriffenen Orte aufhielten. Die Hamas rief umgehend zu Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel auf. Kurz danach schlugen im israelischen Grenzland über 25 Raketen palästinensische Extremisten ein. Dabei wurde ein Israeli getötet sowie 4 Menschen verletzt. Israels Außenministerin Zipi Livni erklärte am Nachmittag, Ihr Land könne nicht anders auf den Raketenbeschuss der Hamas reagieren als mit dieser Militäroperation. Israel erwartet die Unterstützung und das Verständnis der internationalen Gemeinschaft. Die internationale Gemeinschaft versteht, dass die Hamas eine extreme islamistische Organisation ist, die ihren Hass in der gesamten Region verbreitet, die vom Iran unterstützt wird. Die internationale Gemeinschaft hat zu verstehen, dass dies die Übersetzung des Rechtes Israels ist, sich selbst zu verteidigen. Es gibt keine andere Alternative und wir tun, was wir tun müssen, um unsere Bürger zu verteidigen. In einer Erklärung der israelischen Streitkräfte hieß es, die Luftangriffe würden, so wörtlich, falls notwendig, ausgeweitet und vertieft werden.
Der Bericht aus Tel Aviv von Clemens Wernkotte. Kurz vor der Sendung sprach ich mit dem Nahost-Experten Michael Lüders. Meine erste Frage, weshalb hat Israel nicht einmal das Ultimatum abgewartet?
Es hat sicherlich damit zu tun, dass sich die rechten Hardliner innerhalb des Regierungsbündnisses durchgesetzt haben gegenüber jenen, die zumindest bis morgen bereit waren zu warten. Tzipi Livni war ja vor 2 Tagen in Kairo und hat mit Hosni Mubarak verhandelt, auf dass er auf die Hamas einwirke. Und im Gegenzug hat Israel sich bereit erklärt, die Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder zu öffnen. Die Ultrarechten haben das als einen Akt des Verrates empfunden. Man verhandle nicht mit Terroristen. Nun diese harte Reaktion, das ist auch natürlich zu sehen vor dem beginnenden Wahlkampf. Im Februar sind ja in Israel Wahlen.
Das heißt, Israel macht hier Wahlkampf mit militärischen Mitteln.
In der Tat, so ist es. Wir haben allen Prognosen zufolge einen Wahlsieger zu erwarten. Benjamin Netanyahu vom ultrarechten Rand des politischen Spektrums, der Vorsitzende des Likud-Bündnisses, und Tzipi Livni, die de facto Vorsitzende der Kadima-Partei, hatte die große Sorge, dass sie als zu weich angesehen werden könnte, dass die Kadima-Partei an die Hardliner Stimmen abgeben könnte. Und nun hat man also einen unglückseligen Wettlauf begonnen, um die Gunst der ultrarechten Wähler in Israel.
Aber was ist denn das für ein Wahlkampf, wenn alle dieselbe harte Linie fahren?
Das ist in der Tat die entscheidende Frage. Natürlich ist der Beschuss der Hamas in jeder Beziehung inakzeptabel. Gleichwohl muss man sagen, dass dieser Beschuss natürlich nicht die Sicherheit Israels gefährdet. Das sind Mückenstiche, politisch natürlich zu verurteilen. Es ist auch heute ein Mensch ums Leben gekommen. Das ist eine Tragödie. Dennoch, die Militäraktionen der israelischen Seite sind natürlich in ihrer Massivität nicht zu akzeptieren. Vor allem glaubt man in Israel quer durch das politische Spektrum, man könne das Problem der Hamas lösen, indem man, wie Tzipi Livni gesagt hat, deren Infrastruktur vollständig zerbombt. Das kann aber niemals gelingen. Solche Aktionen, über 150 Tote bislang im Gazastreifen, stärkt natürlich den Rückhalt, den die Hamas genießt. Die Hamas wird immer stärker.
Sie sagen, man glaube, man könne das mit militärischen Mitteln lösen, das Problem. Aber inzwischen hat ja selbst Ministerpräsident Ehud Olmert gesagt, es brauche Gespräche, man komme nicht um Gespräche herum.
Ehud Olmert hat ja selbst als Ministerpräsident von sich reden gemacht durch eine Politik äußerster militärischer Härte. Nun ist seine politische Karriere zu Ende. Und er äußert sich auf einmal sehr verständnisvoll gegenüber der Notwendigkeit, Verhandlungslösungen zu finden. Natürlich muss man mit der Hamas verhandeln. Sie ist, obwohl es eine unangenehme Organisation ist, die Wahlsiegerin der palästinensischen Wahlen vom Januar 2006. Diese Wahlen hat Israel ebenso wie der Westen insgesamt nie anerkannt. Und aus Sicht der Hamas ist es völlig egal, ob man sich moderat verhält oder ob man sich aggressiv verhält. Es gibt nichts zu gewinnen für die Hamas. Und die Lebensbedingungen im Gazastreifen sind so unerträglich, dass dieser Raketenbeschuss auf Israel aus Sicht der palästinensischen Hardliner immerhin signalisiert, wir lassen uns nicht in die Kapitulation zwingen.
Dennoch, es sind sich ja doch einige einig, dass es Verhandlungen braucht, auch mit der Hamas. Wo sind denn die geblieben, von denen hört man nun überhaupt nichts mehr?
Die Tragik ist im Grunde genommen, dass beide Seiten, gemäßigte Israelis und gemäßigte Palästinenser, wissen, dass die Lösung des Konfliktes nur in einem territorialen Kompromiss liegen kann, nämlich in dem Rückzug der Israelis aus allen 1967 eroberten Gebieten. Aber die gemäßigten Kräfte haben gegenwärtig nicht die Oberhand und infolgedessen wird es Verhandlungen mit der Hamas nicht geben. Allerdings hat Israel auch mit der PLO unter Yasser Arafat nicht wirklich verhandelt und das rächt sich heute. Man wollte mit der PLO nicht verhandeln, weil sie terroristisch sei vor einigen Jahren. Man hat die Hamas bekommen. Mit der Hamas will man auch nicht verhandeln und möglicherweise bekommen die Israelis als nächstes eine Art Taliban.
Die Hamas habe nichts zu verlieren, haben Sie vorhin gesagt. Wie viel gewinnt sie durch diesen neuen Angriff von Israel?
Die Politik der Hamas ist genauso kurzsichtig wie die Politik der Israelis. Im Grunde genommen bräuchte es einen Marshallplan für den Gazastreifen, wirtschaftliche Perspektiven, eine Zukunft für den Gazastreifen und für die Palästinenser insgesamt. Das aber wird es wohl erst geben, wenn in den USA eine neue Regierung im Amt ist und dann noch in Israel hoffentlich eine Partei gewählt werden wird, die sich auf Verhandlungen mit den Palästinensern festlegt.
Das waren Informationen von Nahostkenner Michael Lüders. Und hier noch ein Hinweis. Elsässisch, Bretonisch, Korsisch, 2 Jahrhunderte lang hat Frankreich seine Regionalsprachen unterdrückt. Jetzt aber gelten sie per Verfassungsartikel auch als kulturelles Erbe der Republik. Doch ob die Regionalsprachen damit zu retten sind, mit dieser Frage beschäftigt sich die Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr gleich nach dem Echo der Zeit hier auf DRS1. Die pure Not trieb die Menschen auf die Straßen. Haiti, Indien, Peru, überall dort kam es vor einem Jahr zu Hungerrevolten. Die Welternährungskrise beschäftigte die Öffentlichkeit noch einige Monate. Doch inzwischen wurde das Thema abgelöst von anderen Krisen. Ich sprach darüber mit dem Landwirtschaftsexperten Hans-Rudolf Herrn. Unter seiner Co-Leitung forderten im Frühling Vertreter aus über 60 Nationen in einer globalen Initiative eine neue, nachhaltige Landwirtschaft. Ich fragte Hans-Rudolf Herrn zuerst, war das Anfang Jahr eine wirkliche Hungerkrise oder bloß ein Medienhype?
Nein, das war sicher eine Krise da. Oder? In vielen Ländern hatte man nicht genug Nahrungsmittel, also die Knappheit. Die Vorhersage, dass die Ernte noch weiter nach unten gehen wegen dem Klimawandel, Reserven nach unten. Deshalb war also diese Krise real. Und das ist eigentlich gut, weil auf einmal doch wieder die Leute sich für die Landwirtschaft mehr interessierten.
Sie sprechen nun ausschließlich in der Vergangenheit. Ist diese Krise denn nun vorüber oder sind wir nicht doch immer noch drin?
Ja, also die Krise ist nicht vorüber. Die Preise sind zum Teil runtergekommen. Aber obwohl die Ernten jetzt in diesem Jahr etwas besser waren, ist es so, dass wir noch nicht die so 4 bis 6 Monate Reserven haben. Und ob man das aufbauen kann in den nächsten 2-3 Jahren, bleibt offen. Vor allem, weil auch die Landwirtschaft sehr stark dem Wetter ausgeliefert ist. Und man da auch wieder mit dem Klimawandel nicht weiß genau, wodurch das geht.
Was ist denn eigentlich in diesem ganzen Hungerelend das Hauptproblem? Es wäre ja eigentlich genug da für alle.
Der Hauptpunkt ist die Armut. Das hat sich eben gezeigt, dass die Leute, die Nahrung brauchen, nicht Geld haben, um sich die zu beschaffen. Und wir müssen eben mal sehen, dass wir eine Landwirtschaft aufbauen, die auch Einkommen bringt. Aber so, dass auch die Leute in den Städten dann nicht ein Problem haben, weil vor allem in den Entwicklungsländern sind ja die viele arme Leute auch in den Städten. Und da ist, wo es eigentlich dann am meisten wehtut, oder wenn die Preise nach oben gehen. Und deshalb die ganze Politik in den Entwicklungsländern, die Nahrungsmittelpreise runterzudrücken, oder dass man Frieden hat in den Städten. Und deshalb auch die Idee, dass man da viel importiert von den entwickelten Ländern, die Nahrungsmittel, die ja mit Unterstützung vom Staat produziert und exportiert werden.
Hans-Rudolf Herrn, dieser Agrarbericht des Weltlandwirtschaftsrats, den Sie letzten Frühling präsentierten, in dem verlangen Sie eine Art Biorevolution der Landwirtschaft in Entwicklungsländern, eine nachhaltige Landwirtschaft, die eben nicht bloß auf Größe schielt. Was hat denn der Bericht jetzt in den letzten 8 Monaten alles ausgelöst?
Es gab und es gibt eine starke Nachfrage für mehr Informationen über den Bericht und der wurde jetzt gerade publiziert, also rausgekommen in Buchform. Und das heißt, jetzt haben alle Leute dann richtig Zugang zu dieser Information, auch zu den Vorschlägen für die Politiker. Wir müssen eine neue Landwirtschaft aufbauen, eben die ökologisch ist, die in Harmonie mit der Umwelt ist und auch mehr produziert, aber zur selben Zeit auch weniger Energie braucht. Weil das hat natürlich keine Zukunft, weil die Ölpreise wieder ansteigen werden und man kann nicht eine Landwirtschaft oder eine Nahrungsmittelsicherheit auf Öl aufbauen.
Inzwischen ist ja die Hungerkrise als Thema abgelöst worden von einer anderen Krise, von der Finanzkrise. Ist das eigentlich ein Problem primär des Westens, der ersten Welt und nicht der ganz Armen? Denn so zynisch das klingt, wer nichts hat, hat nichts zu verlieren.
Ja, natürlich haben die Leute im Westen mehr zu verlieren, aber im Süden natürlich auch sehr stark. Vor allem, weil wenn es hier weniger Geld gibt, gibt es natürlich auch weniger Entwicklungszusammenarbeit, weniger Kredite, um die Entwicklungszusammenarbeit weiter zu finanzieren und zu unterstützen. Und wir müssen jetzt mal sehen, dass nicht wieder die Ärmsten doch die sind, die wieder am meisten bezahlen müssen.
Nun, wo der Westen mit sich selbst beschäftigt ist, mit der Finanzkrise, ist es plötzlich in den Industrieländern ruckzuck gegangen, Milliarden freizugeben, um Pflaster auf die eigenen Wunden zu kleben. Das Geld sitzt plötzlich einigermaßen locker. Wie kommt Ihnen das vor?
Ja, das kommt mir sehr komisch vor, dass wenn man früher Geld brauchte, um die Wirtschaft und die Landwirtschaft vor allem im Süden anzukurbeln, dass nie Geld hatte und auf einmal finden mal diese Milliarden. Das ist doch ein bisschen traurig, oder, dass wenn man früher etwas hätte machen können, im Süden mehr produzieren, oder, dass man nicht so abhängig ist auf wenige Industrieländer für die große Produktion der nötigen Nahrungsmittel. Da war einfach nie was rum, oder, man musste immer kämpfen für jeden Dollar. Und jetzt auf einmal hat man diese Milliarden. Und die werden ja einfach investiert, um den Leuten, die schon haben, etwas zu geben, oder sie weniger verlieren.
Sehen Sie denn in der Finanzkrise gar keinen Vorteil oder könnte es nicht vielleicht doch auch eine Chance geben für die Entwicklungsländer?
Es ist eine Chance auf globaler Ebene, doch einmal die ganze Spielregeln neu anzuschauen. Weil es hat sich eben gezeigt, dass dieser totale freie Markt einfach nicht das Richtige ist. Man muss Regeln haben und sich an diese Regeln halten. Und die Regeln müssen auch so sein, dass sie überall allen helfen. Zum Beispiel Marktzugänge. Die Produkte vom Norden wurden immer billig nach Süden importiert, aber die Produkte vom Süden konnten nicht nach Norden exportiert werden. Das heißt auch, das Einkommen der Leute dort konnte nie richtig aufgebaut werden. Aber ich glaube, dass das, was fehlt generell, ist ein neuer Plan. Wo will man hin und wie?
Für diese radikale Umstellung, wie Sie sie verlangen, brauche es einen Plan, haben Sie gesagt. Wie könnte der aussehen?
Ja, der muss global sein, dass man auf globaler Ebene mal sich schaut, oder wie viele Ressourcen pro Mensch, und dass man das neu aufteilt. Wie kann man eine bessere Verteilung haben der endlichen Weltgüter? Und Technologie kann natürlich schon helfen und hat auch immer wieder geholfen, aber alles kann man mit Technologie auch nicht lösen.
Das Ganze ist ja sehr langfristig angelegt, wie Sie es beschrieben haben. Was könnte denn kurz- oder mittelfristig kommen jetzt in der nächsten Zeit?
Ja, wir müssen mal sehen, wie wir sofort unser Konsum zurückstellen, dass man mehr mit weniger macht und mit weniger auskommt im Norden. Wir müssen unsere Städte, unseren Transport besser planen und wir müssen auch mal sehen, oder wie unsere Nahrungsmittel anders produzieren, mit weniger Inputs, weniger Energie und auch weniger Vergeudung, oder, dieser natürlichen Ressourcen. Sonst haben wir Riesenprobleme mit neuen Kriegen, die Leute wollen Wasser, dann mal sehen, wie viele Leute von Afrika schon heute nach Europa marschieren. Die wissen genau, oder, dass die Chance zu überleben vielleicht nur 10% ist, man wagt es trotzdem. Das ist ein Zeichen, dass wir doch uns das besser überlegen müssen, wie wir weitermachen wollen.
Hans-Rudolf Herrn, Sie stecken die Ziele enorm hoch. Wie zuversichtlich sind Sie eigentlich, dass dieses Umdenken, diese Diskussionen, dass das alles tatsächlich stattfindet?
Es muss und es wird stattfinden, weil eben die Not da ist. Und das ist nicht die Frage, ob es nötig ist, eher vielleicht, wenn wir anfangen wollen.
Neue Regeln braucht die Welt. Das war Landwirtschaftsexperte Hans-Rudolf Herrn. Kaum ein Theaterstück wird auf deutschen Bühnen so oft gespielt wie Der Kontrabass von Patrick Süskind. Von Bühne zu Bühne zog damit auch Hubert Kronlachner. 599 Mal gab er den Kontrabassisten. 26 Jahre ist es nun her, dass er mit dem Stück am Schauspielhaus Zürich Premiere feierte. Am 4. Januar wird er an der gleichen Stelle zur Derniere antreten. Jennifer Kakschuri hat ihn vor seiner 600. Vorstellung getroffen.
Frustriert steht der Kontrabassist in seiner schallisolierten Wohnung mit seinem klobigen Instrument, dem seine ganze Hassliebe gilt. Künstlerisch wie privat hält er sich für gescheitert. Verantwortlich dafür macht er den Kontrabass.
Ich möchte endlich mal ein deutliches Wort dazu sagen, damit Sie nicht glauben, als Mitglied des Staatsorchesters hätte man solche Probleme nicht. Ich habe seit 2 Jahren keine Frau mehr gehabt und schuld ist er. Das letzte Mal war 1989. Damals habe ich ihn im Bad versteckt. Aber es hat nichts geholfen. Sein Geist schwebt über uns wie eine Fermate.
Hubert Kronlachner war es, der dieses Einpersonenstück von Patrick Süskind zur Bühnenlegende machte. Das Drama eines erfolglosen Künstlerlebens, das übertragbar auf jedes Leben sei, meint der Schauspieler.
Das ist nicht ein Kontrabassist, wenn es nur bei dem Kontrabassisten das geben würde, sondern das ist einfach eine menschliche Situation, wie sie in allen Bereichen vorkommt. Und er reflektiert eben immer wieder mit seinem Kontrabass seine Situation.
Fast 600 Mal spielte der mittlerweile 85-jährige Hubert Kronlachner diese Rolle im deutschsprachigen Raum, aber auch in Paris und Prag. Die Vorstellungen waren immer ausverkauft. Anrührend und leicht, voller Tragikomik, erzählt dieser Kontrabassist Anekdoten aus der Musikgeschichte. Bissig nimmt er das Kulturleben und dessen Verbeamtung auf die Schippe. Resigniert beschreibt er sein Dasein als Musiker, der am Orchesterrand hinter seinem riesigen Instrument verschwindet und kaum je besondere Beachtung findet. Dass er mit diesem Stück so oft auftreten würde, damit hat Kronlachner nie gerechnet.
Ja, wir haben, wie wir es 25 Mal gespielt haben, haben wir gesagt, na, wenn das so weitergeht, werden wir auf 50 kommen.
Und aus 50 sind mittlerweile 600 Vorstellungen geworden. 600 Mal die gleiche Rolle, immer der gleiche Text, die gleichen Pointen, dasselbe Kostüm. Und trotzdem, Hubert Kronlachner spielt das Stück bis heute immer noch mit derselben Begeisterung. Allerdings mit längeren Pausen zwischen den Auftritten. In den vergangenen 26 Jahren trat er auch immer wieder in anderen Rollen auf.
Ich habe immer die Rollen, die ich gerade gespielt habe, eigentlich am liebsten gespielt. Aber natürlich gehört da der Kontrabass dazu.
Die Inszenierung von Patrick Süskinds Kontrabass ist exakt gleich geblieben wie bei der Premiere. Proben gibt es keine mehr. Er frische den Text immer wieder auf, sagt Kronlachner. Und Lampenfieber kenne er nicht.
Habe ich nie. Die Leute fragen grundsätzlich um Lampenfieber. Und wenn man sagt, hat keins, dann sind sie überzeugt, dass man lügt.
Der Österreicher Hubert Kronlachner lebt seit 40 Jahren in der Schweiz. Er hat in der Ära Dückelin in Basel am Theater gespielt und war später Ensemblemitglied am Schauspielhaus Zürich. Mit Süskinds Monolog hat er Theatergeschichte geschrieben. Eine Geschichte, die mit der Derniere in Zürich dort zu Ende geht, wo sie vor 26 Jahren begonnen hat.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Am 4. Januar wird das gelogen sein. Dann hat Hubert Kronlachner seinen 600. und letzten Auftritt mit dem Kontrabass im Schauspielhaus Zürich. Das war ein Beitrag von Kulturredaktorin Jennifer Kakschuri. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durre. Für die Nachrichten Christian Löscher. Am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.